Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Gemeindevision. Wir haben ja eine dreiteilige Vision, die heißt Gott ehren, Menschen befähigen, Region prägen. Und das ist jetzt unsere Sommerserie, wo wir einfach jetzt nochmal draufschauen wollen, gerade in Corona-Zeiten. Man könnte natürlich jetzt sagen, das ist doch absolut jetzt nicht die Zeit für große Visionen, diese Zeit. Wir sind froh, wenn wir irgendwie überleben, oder? Aber ich sehe genau das Gegenteil. Ich glaube, diese Zeit ist richtig special. Die ist richtig gut und wichtig für dein Leben, für unser Leben. Ich erinnere dich nochmal an dieses Plakat, was zurzeit überall rumhängt von der Weltkindernothilfe, wo es draufsteht, unser Morgen entscheidet sich heute. Und das glaube ich, das gilt besonders jetzt für diese Zeit, für diese Corona-Zeit. Und wir schauen uns im Hintergrund diese Person von Nehemia an. Nehemia lebte in einer Megakrisenzeit und er selbst war sozusagen in einem Lockdown drin, in einer Position bei dem Artaxerxes am Königshof diente er als Mundschenk, hat wenig Rechte gehabt. Er musste einfach das tun, was er gesagt bekam, musste jederzeit damit rechnen, dass er sogar stirbt. Er war immer ein Mundschenk, Vorkoster sozusagen, ja. Aber er hat seinen Job gut gemacht und er wusste, Römer 8, Vers 28 haben wir das gesehen, dass alle Dinge ihm zum Besten dienen. Und in dieser Situation war er drin und ist sensibel in seiner Zeit, in der er lebte, und ist sensibel, um zu hören, oh Gott, warum bin ich in dieser Zeit? Was hast du mir zu sagen? Und in diese Zeit hinein legt Gott ihm seinen Schmerz aufs Herz. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, ja. Gott, an den wir glauben, dem wir nachfolgen, möchte uns in dieser Zeit Dinge zeigen, die für ihn wichtig sind, die wir umsetzen können. Und das macht er, ja. Und darum ist er sensibel auf Gott und seine Umwelt und beschwert sich auch nicht über Masken noch über Corona, sondern hört, was der Schmerz Gottes für sein Volk ist. Und der Schmerz war der desolate Zustand von Jerusalem. Die erlebten dort eine Dauerkrise, die litten Hunger, die hatten ständige Überfälle, waren völlig schutzlos. Und ein Schlüsselproblem war die fehlende Stadtmauer. Ja, das war wie so ein Regen ohne Schirm oder das war wie ein Computer ohne Firewall. Also so lebten die da und die lebten auch so in so einem Lockdown. Und Gott wollte ihnen helfen, auch dazu benutzt er Menschen. Das macht er übrigens immer, auch heutzutage. Ja, Gott macht nicht einfach irgendwie von oben herab, sondern er benutzt immer Menschen, besonders in Krisenzeiten. So, und weil Gott dem Nehemia die Augen geöffnet hat und weil er sich nicht in einer Höhle verkrochen hat, und weil Nehemia genau diese Position hatte unter dem König Artaxerxes, gibt es den berühmten, das haben wir letzte Woche gesehen, Synergieeffekt. Ja, da ging es ja um Gott ehren. Und dieser Synergieeffekt war einfach, dass er seinen Job machte. Er machte ihn gut, zur Ehre Gottes. Und Artaxerxes fragt ihn, Nehemia, wie kann ich dir helfen? Also dieser narzisstische König, und er hilft ihm, er stattet ihn aus mit Gold, mit Material, mit Soldaten, gibt ihm die ganze Manpower mit und Nehemia bewegt sich nach Jerusalem, um dort Abhilfe zu schaffen, um die Mauer zu bauen. So, und das konnte er nicht alleine machen. Dazu musste er Menschen befähigen. Und darum sind wir heute im zweiten Teil angekommen. Kein anderer oder es gibt selten Menschen in der Geschichte dieser Welt, wo es Leuten gelungen ist, wie Nehemia, ein ganzes Volk zu befähigen. Und die bauen die Stadtmauer auf mit Schrott, ja, mit wirklich Müll, was da rumlag an Schutt in 52 Tagen. Ah, Rekordzeit, das würde heute niemand fertig bringen. Ja, wir kennen ja andere Projekte, die ein bisschen länger dauern, siehe Stuttgart oder Berlin. Okay, sie kommen dahin und sie sagen erstmal Nehemia, nach dem Motto, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja, Nehemia kommt nach Jerusalem und sagt, Leute, let's do it. Und es war eine ganz schwierige Situation. Und da möchte ich euch jetzt mal unsere Vision zeigen. Die ist eingeblendet im Blick auf Menschen befähigen. Die lautet, unsere Vision, Menschen befähigen, indem wir sie lieben und zur Reife führen, damit unser Leben einen Unterschied macht. Und dann haben wir noch die Zusatzerklärung. Ja, jedes Vision Statement hat ja auch ein Mission Statement. Und dann kommt noch die Erklärung dazu. Haben wir so beschrieben. Hier dürfen Menschen in ihre Berufung hineinfinden, wachsen und reifen.
und durch einen Jüngerschaftsprozess wiederum selbst befähigt werden, Multiplikatoren zu werden. In einer Welt, wo es so viele negative Einflüsse gibt, soll die Gemeinde ein Ort sein, an dem Menschen einen positiven Einfluss bekommen und in eine reife Identität in Christus hineinwachsen. Salz und Licht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage stellt sich natürlich, wie soll das gehen in Zeiten von Corona? Dass Menschen in ihre Berufung hineinfinden, dass Menschen wachsen und reifen, dass wir uns, wie es hier heißt, multiplizieren, wenn wir weitestgehend isoliert leben oder dass wir dieser ganzen Sogwirkung von Frust, Perspektivlosigkeit und negativen Denken entgegentreten können. Wie soll das gehen? Oder wo sind wir Salz und Licht? Schauen wir uns das hier mal an. Ich habe hier drei Punkte gefunden bei Nehemia, die für uns auch richtig wichtig und gut sind. Das eine heißt analysiere, das zweite motiviere, das dritte befähige. Und jetzt schauen wir uns an bei Nehemia und gucken, wie können wir das in unserem eigenen Leben anwenden. Erstens, analysiere. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, sich in der Situation, wo man drin ist, und das kennst du bestimmt auch, sich ein Bild machen von der Lage, von deiner eigenen Position. Wo bist du? Wo sind deine Möglichkeiten? Wo gibt es Dinge, die dir im Weg stehen? Und vielleicht auch im Blick als, ja, auf unsere Lage als Nation. Einfach so mal einen Blick drauf zu werfen. Und dann diese Dinge einfach mal auf sich wirken zu lassen. Ich bin zum Beispiel auch echt ein Fan davon, dass wir uns Christen nicht zurückziehen und isolieren, sondern dass wir auch informiert sind, auch in den Medien, in den Nachrichten, dass wir sehen, was um uns herum passiert. Und das kann unwahrscheinlich was wirken, ja. Das gibt so eine innere Analyse, weil ich glaube, dass Gott jedem Einzelnen von uns eine Mission auf den Weg gibt, ja. Mission Impossible. Also die menschlich gesehen eigentlich unmöglich ist. Und zu diesem Impossible werde ich gleich bei dem Teil beim Befähigen noch was dazu sagen. Schauen wir nochmal bei Nehemia. Da heißt es im Kapitel 2, Vers 11, und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. So, und Nehemia macht jetzt nicht erst ein Riesentheater, sondern er sieht die ganze Situation. Und dann heißt es im Vers 12, und ich machte mich bei Nacht auf, ich und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keine Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Kein Lärm, keine Menschen, kein Handy, keine Musik, einfach dieser Eindruck, der von Gott da war. Und jetzt in der Nacht sich aufzumachen und sich das alles mal anzuschauen vor Ort, sich ein Bild zu machen von dem, was da ist. Dann heißt es in Vers 15, so stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern. Einfach nur, ganz allein, in der Stille, mit der Situation und dem Traum, dass Gott dich benutzt. Ich mache es jetzt schon gerade persönlich. Analysieren, untersuchen, wo bin ich, wo stehe ich, ja? Wo liegen Mauern brach, wo gäbe es was zu tun. Und wenn Jesus sagt in Matthäus 5, 13, du bist Salz der Erde und Licht der Welt, oder in Matthäus 28, Vers 19, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium, dann frag dich mal, wo ist es dunkel? Wo braucht's Licht? Wo ist es fade? Wo fehlt das Salz in der Suppe? Und das merkst du, und da muss ich jetzt gar nicht lange erklären, das merkst du, wenn du Jesus im Herzen hast, wenn sein Geist in dir lebt, dann wird da was triggern, da wird da was passieren. Hey, ich gehe sogar so weit, selbst als Nichtgläubiger merkst du, wenn es nicht läuft. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in meine eigene Biografie. Und normalerweise, ich bin jetzt so ein Fan davon, Geschichten zu erzählen, die schon 30, 40 Jahre zurückliegen. Aber das war für mich so die Initialzündungen. Und meine Hoffnung ist, dass du das für dich persönlich auch mitnehmen kannst oder vielleicht auch so erlebt hast oder erlebst oder erleben wirst. Analysieren. Ich habe bereits schon als junger Erwachsene ziemlich schnell analysiert, wenn irgendwo was nicht gut lief. Ich denke, da muss man auch kein Spezialist zu sein, besonders im frommen Lager. Ich bin ja
bin ja sozusagen in einem frommen Hintergrund aufgewachsen. Und in der Regel, ich habe das schon öfters gesagt, saßen wir dann so hinten, letzte Reihe, verschränkte Arme und haben über alles Mögliche gemotzt, was da um uns herum passiert ist. Ja, da vorne wieder Predigt und die Musik und überhaupt die Luft und alles, ja. Aber ich habe mega gemeckert und gelästert. Wisst ihr, nicht umsonst waren meine Lieblingsfiguren bei der Muppets-Show damals Waldorf und Settler. Ja, kannst du ja mal googeln, diese zwei Opas da, die oben auf der Loge saßen und immer alles kritisiert haben, was da ablief. Ja. Und aber wisst ihr was? Gott hat mir jedes Mal, zumindest dann angefangen, wo ich dann so 18, 19 war, den Ball zurückzuspielen. Zum Beispiel als Jugendliche in meiner Gemeinde früher, dann kam dieser Impuls, hey, nicht motzen und nicht meckern, macht's doch mal besser. Oder ich war dann in einer Mission gewesen, im Kurzzeiteinsatz, der ging damals, Kurzzeit waren damals 2 bis 3 Jahre, in Afrika und wir saßen da mit diesen Kurzzeitlern zusammen, haben unseren Tee getrunken oder einen Kaffee getrunken und dann haben wir da rumgeschumpfen und gemeckert, was da alles nicht läuft auf der Mission und dass die Missionare doch keinen guten Job machen und was da alles schief läuft. Und in dem Moment hört uns eine Missionarin zu, die schon seit 10 Jahren da war. Und die kommt da rein, hat noch ein Kind am Arm, ja, mit ihren 5 Kindern und so weiter. Und die steht da und die hat Tränen in den Augen. Und wirklich, die war richtig stinksauer gewesen. Und die sagt, Leute, was motzt ihr hier rum? Dann macht's besser. Wir sind seit 10 Jahren hier. Wir machen das. Wir stehen hier alleine da. Das war für mich wie ein Stich im Herzen. Und das war für mich letztendlich der Call, ja. Der Ruf zu sagen, okay, Roland, hör auf zu meckern, setz es um. Die Analyse ist ja ein Stück weit auch vielleicht berechtigt. Aber jetzt bist du dran, mach's anders. Ja, oder dann auch zu sehen, hey, da gibt's eingerostete Gemeinden, da gibt's eingeschlafene Prediger. Wie viele Predigten habe ich gehört? Ich bin hier eingepennt. Und dann hast du nachher gemeckert, ja. Aber dann zu sagen, dass Gott sagt, dann mach's doch besser. Dann stell du dich doch mal vorne hin. Und fange an zu predigen und zu reden. Ja? Also wie gesagt, aus der Analyse heraus das Ding dann anders zu machen. Und ich sage dir auch heute, ich musste oft Buße tun. Ich meckere nicht wenig, wenn ich Dinge sehe um mich herum, im Fernsehen oder was in der Politik passiert oder wo Dinge halt nicht laufen. Aber ich sag mir dann immer wieder, ich weigere mich, diesen Kurs drauf zu haben und ja, negativ zu sehen und Aluhut aufzuhaben und alles, ja, muss an mir abblenden oder wegreflektiert werden. Und dann einfach zu sagen, ich möchte nicht Waldorf und Settler sein auf dieser Bühne und meckern und vielleicht irgendwann im Rentenalter sein, ja, und das sagen, das ist meine Biografie. Sondern diese Analyse, das sehen wir bei Nehemia, er macht diese Analyse und er untersucht diese Mauern halt eben nicht, um nachher rumzumotzen und zu kritisieren, was alles schlecht läuft, wie die Leute ihren Job nicht machen und so weiter, um dann wieder abzutauchen, an seinen Königshof zurückzugehen, sagen, die Blödis da, die kriegen doch nichts auf die Reihe, sondern er untersucht, er analysiert, um die Sache in die Hand zu nehmen. Und da bin ich konkret auch bei uns als Chapel. Wie nimmst du deine Umwelt wahr? Vielleicht erstmal so das große Big Picture, ja, diese Corona-Diskussion. Und das geht ja an uns nicht vorbei. Wir merken ja, wie die Stimmung sich mehr und mehr aufheizt. Also hier ist jetzt meine persönliche Meinung, ja. Ich nehme eigentlich weniger so eine ausgeklügelte Verschwörung wahr, um mich herum oder in der Politik oder in der Regierung, schon gar keine Diktatur, sondern ich sehe eher eine Hilflosigkeit. Ich nehme auch auf der anderen Seite wahr, dass Menschen Lösungen suchen und andere suchen das Böse dahinter. Ich weiß, ich hänge mich da ein bisschen aus dem Fenster. Ich habe ein Zitat jetzt mehrmals gelesen, das wird dem Loriot zugeschrieben, ist aber nicht vom Loriot, es verkauft sich halt besser, wenn man da ein Loriot drunter schreibt. Dieses Zitat lautet, in Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösungen und Idioten nach Schuldigen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, ja, dass wir in dieser Krisenzeit schauen, wo ist die Lösung? Wie können wir das machen? Oder jetzt für uns als Chapel, wie nimmst du die Chapel wahr? Wie nimmst du dein Umfeld wahr? Wie nimmst du deinen Hauskreis wahr? Vielleicht sagst du dir, ey, das ist so eine Bereicherung, das ist so eine Motivation und das befähigt mich. Und dann sage ich, hey, wunderbar, dann bleib drin, schwimm auf dieser Welle. Unterstütz deinen Hauskreisleiter, unterstütz die Gemeinde und schau, wie können wir das noch besser machen in dieser Zeit. Ich kriege immer wieder echt super positive Rückmeldungen, gerade letzte Woche auch wieder ein wunderschönes Bild vom Hauskreis. Die sitzen da draußen, haben einen Monitor an und tauschen sich aus, beten miteinander. Aber vielleicht nimmst du das auch gerade wahr als Frust oder als Schlafwagen, als deprimierend. Und da sage ich, vielleicht bist du die Lösung des Problems. Die Analyse ist wichtig und gut. Und da kommen wir eigentlich schon dann zum dritten Teil, den wir nächste Woche erst anschauen, wo wir sagen, wie können wir unser Umfeld prägen. Ja? Aber zuerst mal Analyse. Und das, diese Energie, die das auslöst, wie gesagt, die kann zum einen ins Meckern führen, so, oder in eine Motivation reinführen. Das ist der zweite Punkt. Motivation. In Vers 17 lesen wir im Nehemia 2. Nun sagte ich, also Nehemia, zu ihnen, zu dem Volk, ihr seht doch das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Natürlich haben sie das Unglück gesehen, aber sie haben nichts gemacht. Keine Ahnung, aus Angst, aus Fatalismus, aus Faulheit, aus Unwissenheit. Ich denke so, das Fatalistische ist oft einfach auch in der Religion drin. Ja, das ist im Islam drin, auch im Christentum. Einfach zu sagen, naja, okay, wenn Gott das zugelassen hat, dann, was wollen wir dann machen? Oder im Islam, Inshallah. Aber ich glaube, wie gesagt, diese Analyse soll uns motivieren, um etwas zu bewegen. Und das ist das, was Nehemia versucht, dem Volk beizubringen. Ich weiß nicht, warum es 100 Jahre gedauert hat, dass die Leute in diesem desolaten Zustand gelebt haben. Vielleicht haben die das auch irgendwie ignoriert, dass da eine Mauer fehlt. Ja? Nach dem Motto, nach dem Nehemia, es ging jetzt 100 Jahre ohne Mauer und wir haben irgendwie überlebt und es wird auch irgendwie weitergehen. Hier, meine Motivation. Schau hin, wo unsere Mauer brüchig und zerstört ist. Und dann geh los. Unser größtes Problem ist eben nicht die fehlende Mauer, auch nicht die Maskenpflicht, auch nicht eine vermeintliche Diktatur oder Impfzwang, sondern ich glaube, unser Hauptproblem ist, dass Menschen keinen Lebensinhalt haben. Und genau jetzt, das siehst du ja auch, desorientiert sind, Fragen haben, unsicher sind, Schuldige suchen und einfach nicht weiter wissen. Und wir haben letzte Woche von dem Standby-Modus geredet, dass alles irgendwie in so einem Standby-Modus drin ist. Und da möchte ich dich motivieren. Das ist deine Zeit. Denk an Esther zurück, Esther 4, wo der Mordecai der Esther sagt, Esther, du bist genau für diese Zeit in deine Position gesetzt worden, um den Unterschied zu machen. Und das ist die Hauptmotivation. Nehemia sagt den Leuten hier, kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden. Und das begann tatsächlich mit Nehemia. Aber Nehemia hätte das ja allein gar nicht fertig gebracht. Was will denn Nehemia machen, für eine Mauer zu bauen? Ja? Sondern er wurde motiviert von Gott. Durch die Umstände, durch das, was die Leute sagten, selbst durch den Artaxerxes, der ihn ausgerüstet hat. Und er motiviert hier andere. Genau wie jetzt du da bist. Und hier nochmal Vision, in deine Berufung hineinzufinden, zu wachsen und zu reifen. Ich habe euch eben erzählt, so von meinen Anfängen. Als ich damals so das erste Mal richtig on fire für Jesus war, war ich da erst völlig alleine. Und dann habe ich ein paar Freunde gefunden. Und das hat sich irgendwie übertragen auf die, ja. Und dann waren die auch on fire für Jesus. Und wir waren in einem Umfeld und hatten viel so mit Gegenwind zu tun. Also ich rede jetzt nicht von der bösen Welt, sondern mehr von dem religiösen Kontext, in dem wir drin waren, ja. Nur nicht zu extrem sein, es läuft doch alles. Und wir haben dann irgendwo uns hingesetzt und haben gebetet. Deswegen sind für mich so Gebetszeiten auch mega. Online-Gebetszeiten, die wir jetzt schon seit Anfang April haben. Wir haben morgens früh um 6, und darum liebe ich auch die 6 Uhr Gebetszeit, uns hingesetzt. Das ging so über 3 Monate und haben morgens gebetet. Wir sind ein paar Mal auch eingepennt dabei und haben verschlafen. Aber in dieser Zeit ist so viel passiert. Hey, wir waren Greenhorns. Wir hatten keine Ahnung, wie was läuft. Wir hatten nur diese Leidenschaft, diese Motivation in uns drin gehabt. Dann haben wir die Jugendgruppe übernommen. Die ist dann erstmal stagniert von 30 auf 5. Ja, da waren nur noch wir 5 übrig. Aber wir haben zu Gott geschrien, haben gesagt, Gott, wir wollen was bewegen. Wir möchten, dass da ein Unterschied geschieht. Und dann ist eine kleine Erweckung entstanden in dem Dorf, unter den Teenagern, unter den Jugendlichen. Und es ist richtig abgegangen. Da sind jetzt einige von im vollzeitlichen Dienst zum Beispiel. Sie sind in ihre Berufung, wie wir das lesen in unserer Vision, hineingewachsen, sind gereift, sie wurden zu Multiplikatoren. Erst vor 3 Wochen hat mein Bruder mir eine Predigt einer Frau auf YouTube gezeigt. Und das war eine Frau, die war früher als Mädchen in unserem Teamtreff drin gewesen, also in dieser Zeit drin, wo du echt dachtest, ob die Kurve kriegt. Und jetzt sehe ich die, zig Jahre später auf der Bühne stehen von so einer hippen Church, ja, einer Gemeinde, und die predigt voller Leidenschaft für Jesus. Und sagst du, boah, ey, das ist so der Hammer. Und das ist auch meine Motivation, ja. Ich lese hier nochmal diesen Zusatz aus der Vision. In einer Welt, wo es so viele negative Einflüsse gibt, soll die Gemeinde ein Ort sein, an dem Menschen einen positiven Einfluss bekommen und in eine reife Identität in Jesus hineinwachsen. Und so entstand irgendwo auch diese Vision, die Gott mir gegeben hat von diesem Flugzeugträger. Erinnert euch, ja, so ein Flugzeugträger, eine Gemeinde als Flugzeugträger, kein Kreuzfahrtschiff, sondern Flugzeugträger als Base, von der aus Dinge passieren können. Da sind Leute motiviert und die bekommen Kerosin in den Tank und die bekommen die Starterlaubnis, die werden unterstützt und sie können starten und sie können landen. Das war immer so meine Vision gewesen. Da wird nichts ausgebremst. Lasst uns vorwärts gehen. Ey, es ist so stark für uns als Chapel, wenn ich so mal die letzten 20 Jahre reflektiere, was da alles passiert ist in einzelnen Menschen, wie neue Dienste entstanden sind, wie Menschen in die Mission gegangen sind, wie sie sich rausgewagt haben, zum Beispiel einen Hauskreis zu leiten. Alle unsere Hauskreisleiter sind keine studierten Leute, studiert schon, ja, wir haben einen Haufen Akademiker in der Gemeinde, aber es sind keine Leute, die das irgendwo gelernt haben, Hauskreis zu leiten oder Teams zu leiten. Das sind einfach Leute, die bereit waren, loszugehen und haben andere mitgeschleppt. Das sind Dinge neu entstanden und es ist so klasse, das zu sehen, diese Dynamik, die da in den letzten 20 Jahren entstanden ist. Und das macht mich echt, das begeistert mich wirklich. Oder ich denke nur letztes Jahr, als wir die T70 gekauft haben, das war auch so ein Glaubensschritt, zu stehen und zu sagen, wow, können wir das überhaupt? Menschlich gesehen nicht, wir gehen vorwärts. Wir schauen, was Gott tut, da war eine Motivation da. Und ich glaube, auch diese, wenn man so will sagen, diese Mauer, die werden wir bauen, ja, ohne nachher mit einem Berg von Schulden dazustehen, sondern einfach zu sagen, let's do it, lass uns vorwärts gehen. Lasst uns nicht noch 100 Jahre warten, sondern lasst uns starten. Vielleicht geht es dir so, und das beobachte ich ja eben auch, dass man viel so auf andere schaut, gerade auch im Zeitalter von Social Medias. Ja, man geht auf seinen Instagram-Account und Facebook und so weiter, YouTube, und man guckt sich an, was andere alles so super Cooles machen. Und dann scrollt man und scrollt man und scrollt man und man verbringt die ganze Zeit mit Scrollen, anstatt zu sagen, lass dich durch diese Dinge motivieren und zu sagen, hey, das hast du gemacht, aber ich bin special in Gottes Augen und Gott wird mich gebrauchen, um Dinge zu bewegen, um Dinge zu verändern. Und jetzt gehe ich los, jetzt bewege ich was für Jesus. Und da ist der Punkt, da komme ich jetzt zum dritten, ja. Analyse, Motivation. Und dann kommt Befähigung. Ich glaube schon, dass wir in vielen Punkten richtig analysiert haben und die Not auch richtig wahrgenommen haben. Ich glaube auch, dass bei vielen Motivation da ist, zu sagen, ja, man sollte, man könnte. Aber bei der Befähigung, da hört es dann manchmal auf, weil dann sagen wir, boah, das ist jetzt nicht so mein Ding, das lasse ich mal die Profis machen. Ja?
Und das ist ein Punkt, den sehe ich hier im dritten, und das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt, und da kommen wir auch zu unserer Vision, Menschen befähigen. Schau mal, in Vers 18 heißt es, und ich berichtete von der, Kapitel 2, ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hat, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Also nicht der König war Ausschlag, aber Gott. Die Folge, da sagten sie, das Volk, wir wollen uns aufmachen und bauen, und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Nehemia, kam aus einer recht hohen Position, war Mundschenk beim König, aber im Blick auf das Projekt war er Greenhorn. Ich habe eben auch schon gesagt, er war kein Theologe, er war kein Pastor, er war auch im Blick auf diese Mauerbau kein Maurer, er war kein Architekt, nix. Also er war nicht Greenhorn. Aber er sagte, die Hand Gottes war auf mir und jetzt gehe ich los. Und jetzt motiviere ich euch, geht los. Und diese Leute sagen, okay, dann können wir auch losgehen. Und jetzt musst du mal schauen, das werden wir jetzt nicht alles anschauen. Ich gebe euch nur mal eine Karte mit, die Karte ist jetzt eingeblendet, von diesem Mauerbau. Da lesen wir im Nehemia 3, wie die Leute die Mauer bauten. Alle bauten mit. Und zwar gab es da unterschiedliche Berufsgruppen. Da wird ist die Rede in Kapitel 3, Vers 8. Goldschmied, Salbenmischer, Händler, Priester, Geschäftsleute. Dann ist die Rede vom unterschiedlichen Tempo. Die einen bauten bei ihrem Haus. Und da gab es eine Familie in Vers 23 oder Vers 13. Die bauten einen halben Kilometer Mauer. Also unterschiedliches Potenzial mit unterschiedlichem Tempo. Und dann gab auch unterschiedliche Einsatzorte. Manche, wie gesagt, gegenüber ihrem Haus, manche bauten die Tore auf. Und wisst ihr, das Gewaltige an der Sache ist, dass keiner von denen war Maurer, zum Beispiel. Was hat ein Goldschmied oder ein Geschäftsmann oder ein Priester mit Mauerbauen zu tun? Null. Gar nichts. Aber sie legen los. Während ihre Väter noch auf die Genehmigung warteten, auf die Fachleute warteten, auf den Ruf warteten, gingen die Leute los. Weil sie befähigt waren. Sie machten nicht erst eine dreijährige Maurerausbildung. Ja, sie warteten nicht auf die Genehmigung, auf die Fachleute. Sie gingen los. Weil sie waren in sich schon befähigt, diese Mauer zu bauen. 52 Tage. Ich bin früher oft gefragt worden, das sind ja so die fromm verschachtelten Sätze, Bruder, wie hat dich denn der Ruf ereilt in den Dienst des Herrn? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mir immer alles Mögliche einfallen lassen, damit ich bei dieser Frage nicht durchfalle. Bis irgendeiner mal gesagt hat, es war damals der Heinz Struppler, der sagte, hey, ich habe keinen Ruf bekommen, ich habe mich freiwillig gemeldet. Das war für mich so erleichtert. Und er hat gesagt, genau das ist der Punkt. Analyse, hier ist eine Riesennot, Motivation, let's do it, Befähigung zu sagen, okay, Herr, hier bin ich und jetzt lege ich los. Oder Bunge hat mal gesagt, willst immer auf den Ruf hören, aber Gott ruft schon seit 2000 Jahren. Er hat ja schon gerufen und wir gehen los. Ich habe damals die Not gesehen und bin irgendwie reingesprungen, ja, ohne dass ich nie besondere Fähigkeiten hatte. Oder als wir die Gemeinde gegründet haben, meine Frau und ich vor 21 Jahren, da war ich plötzlich Pastor. Ich habe das auch immer gesagt, das war nie meine Traumberufung. Ich bin nie als Jugendlicher oder als Erwachsener hergegangen, ich will jetzt Theologie studieren. Never. Ich habe gesagt, nie und nimmer werde ich das machen. Das ist nicht mein Ding. Aber es kam dadurch, dass ich gesehen habe, da ist eine Not. Ich war motiviert, ging los und dann hat Gott mich da reingeführt in diese Situation hinein. Und ich bezeichne mich jetzt auch teilweise noch als Greenhorn in manchen Situationen, auch im Gemeindebau. Tut mich auch dann ein bisschen schwer, ja, wenn Leute dann kommen und sagen, da muss man mal einen Pastor fragen, da muss man die Ältesten fragen, weil wir haben ja keine Ahnung. Und ich sag, hey, und das ist jetzt der Hauptpunkt, Stichwort Befähigung, was stellst du dir darunter vor? Und manchmal entsteht da auch so ein falscher Eindruck, wenn wir sagen in der Vision, wir wollen Menschen befähigen.
ich sag mal selbstkritisch, wir können das eigentlich gar nicht. Wir sind hier keine Schule, wo man das eben mal lernt, sondern das funktioniert tatsächlich im Reich Gottes anders. Gott sei Dank. Ich bin selbst ein Beispiel dafür. Das funktioniert anders. Und zwar schaut mal den Timotheus an. Timotheus 2, Vers 2. 2. Timotheus 2, Vers 2. Typisches Beispiel wird immer wieder genannt, wenn es um Multiplikation geht. Da heißt es, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das nimmt man dann häufig als so ein Schulungskonzept, wie man Leute ausrüstet. So, und dann kommst du in die Gemeinde und sagst, so, jetzt zeigt mal euer Jüngerschaftsprozesskonzept. Aber der Schwerpunkt liegt auf einer anderen Sache. Der Schwerpunkt liegt darauf, du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Und das spreche ich dir zu. Du, mein Kind. Und Kind bist du, wenn du an Jesus glaubst, wenn Gott in deinem Herzen lebt, wenn der Heilige Geist in dir drin ist. Und dann bist du sein Kind. Und jetzt sei stark in der Gnade. Gnade heißt nicht meine eigene Leistung. Gnade heißt nicht verdient, sondern Gnade heißt beschenkt. Beschenkt, ich gehe los und lass mich beschenken, wie die Jungs da beim Mauerbau, die Familien, Männer, Frauen, Kinder, die da anfangen, die Mauer aufzubauen. Und sie merken, das Ding flutscht und die Mauer wird aufgebaut und die ist sogar noch stabil. John Corson, ein Bibelausleger, ein Pastor in den USA, der hat zu diesem Vers Folgendes gesagt, zu dieser Befähigung von Timotheus. Gott befähigt dich, wie er das mit Timotheus getan hat, der du das Gefühl hast, dass es dir an Persönlichkeit fehlt, du dich emotional schwach fühlst oder intellektuell weniger beeindruckend bist. Gott befähigt dich, in der Gnade stark zu sein, nicht aufgrund dessen, wer du bist, sondern obwohl du so bist oder gerade weil du so bist. Gott sucht nach Männern und Frauen, die er nicht wegen ihres Talents, ihrer Frömmigkeit oder ihrer Hingabe segnen kann, sondern einfach wegen seiner Gnade. Du bist befähigt. Das ist die Message. Oder wie es im 2. Korinther 12, Vers 9 heißt, da sagt der Paulus, wir schauen auch immer hoch auf den Paulus, boah, der war ja so ausgebildet und der war ja so gut drauf. Und Paulus sagt im 2. Korinther 12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Es ist die Schwachheit. Ich habe das in der Chapel gesehen. Die meisten Dinge sind halt eben nicht entstanden durch irgendwelche schlauen Ideen und irgendwelche schlauen Konzepte, sondern die sind entstanden aus einer Schwachheit, wo Leute da sind und sagen, hier bin ich, Gott, und ich gehe jetzt los und ich will sehen, wie du wirkst. Wisst ihr, das macht Gott extra so, damit ihm letztendlich alle Ehre zufällt. Und das habe ich erlebt und das wirst du erleben. Und damit möchte ich dich segnen. Du bist befähigt, wie Timotheus, wie Nehemia. Und glaub mir, da rede ich aus eigener Erfahrung. Du hast deinen Geist in dir, darum gestalte. In Römer 8, Vers 14 haben wir gesehen, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Und dich treibt der Geist Gottes. Du hast die Befähigung. Klar, unsere Aufgabe als Gemeinde, und da brauche ich auch, oder brauchen wir auch eure Hilfe, gerade in dieser Zeit, in der Analyse, in der Motivation, wie können wir in Zeiten von Corona Gemeinde besser gestalten? Und da habe ich echt auch nicht immer Lösungen. Und ich sehe viele Dinge, die nicht mehr so laufen. Wie können wir die anders gestalten? Aber denk, wir sind alle nur Greenhörner. Wir hören, was der Heilige Geist uns sagt. Und jetzt gehen wir los. Wir sind jetzt gerade dran, eine Mauer zu bauen. Also nicht zu mauern, sondern etwas Neues zu schaffen und zu bauen. Und da ist jeder Einzelne von uns wichtig. Weil wir alle befähigt sind. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen in dem, wo wir drin sind. In deinem Hauskreis zum Beispiel, dass du auch als Hauskreisteilnehmer deinen Hauskreisleiter, Leiterin unterstützt. Dass du als Hauskreisleiter oder Leiterin uns unterstützt und sagst, hey, schaut mal, das haben wir gesehen. In diese Richtung könnte sich das bewegen. Und ich glaube, wir werden richtig starke Entwicklungen erleben, richtig gut. Ich habe den Glauben und ich weiß das auch, dass Gott hier was ganz, ganz Neues schaffen wird. Und nächste Woche werden wir dann weiterschauen, wie kann sich das jetzt auswirken auf unser Umfeld. Und da möchte ich jetzt einfach nochmal für uns beten, für diese Befähigung. Und Jesus, ich danke dir jetzt für dieses Beispiel von Nehemia. Ich danke dir für diese Leute, diese Männer, diese Frauen, sogar diese Kinder. Da wird berichtet, die, wo sie auch immer waren, diese Mauer hochgezogen haben. Einfach nur, weil sie das richtig analysiert hatten, wo die Not ist, weil sie motiviert waren und weil sie sich bewusst waren, dass wo sie vorwärts gehen, dass du sie befähigst. Und ey, das ist so erstaunlich zu sehen. In 52 Tagen bauen die diese Mauer und da lesen wir von Widerständen. Da lesen wir davon, dass sie sogar noch bekämpft wurden. Aber du hast dieses Werk fertiggebracht mit ihnen. Und für mich ist das so eine starke Motivation für uns als City Chapel, für uns als Einzelne, dass du das gute Werk, was du in uns angefangen hast, weiterführst. Herr, wir wollen nicht diese Bruttler und die Meckerer sein, die alle Fehler entdecken und sehen, sondern wir möchten diese Dinge, die wir sehen, auch als Defizit, auch wieder als einen Synergieeffekt nehmen, damit dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die nach deinem Vorsatz berufen sind. Und wir wollen uns von dir motivieren lassen. Und jetzt bitte ich dich um Glaube für meine Geschwister, für jeden Einzelnen, der jetzt hier das sieht, im Online-Gottesdienst, in dieser Predigt, dass wir losgehen, dass du diese Dinge, die du einzelnen Leuten schon aufs Herz gelegt hast, den Mut jetzt gibst, loszugehen, nicht nochmal 100 Jahre zu warten und nicht da zu sitzen im Lockdown und nicht Angst zu haben, dass die Mauern niederliegen, dass wir nichts machen können, sondern du hast uns befähigt. Und ich spreche jetzt nochmal auch aus, diese Kraft deines Heiligen Geistes über jeden Einzelnen von uns. Paulus sagt im Epheser, wir sollen darum beten, dass wir erfüllt werden im Heiligen Geist. Und es ist nämlich dein Geist, der uns befähigt, der uns ausrüstet. Und lass mich dir, der du jetzt das anschaust oder anhörst, nochmal diesen Vers weitergeben, den wir jetzt schon ein paar Mal auch gehört haben. Und ich möchte dich damit segnen, den Paulus Timotheus gegeben hat. 2. Timotheus 1, Vers 6. Ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als dir die Hände aufgelegt wurden. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat dir nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu deinem Herrn und schäme dich auch nicht und erlebe, wie Gott dich segnet. In Jesu Namen. Amen. In diesem Sinne freut mich echt, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein und wir sind dran. Lass uns diese Mauer bauen, lass uns dieses Projekt angehen und lass uns sehen, was Gott segnet, was er alles tut. Und nächste Woche wird es weitergehen im dritten Teil, wie wir unsere Region, unser Umfeld prägen können, gerade in dieser Zeit. Und ich möchte dir alles Gute wünschen. Nimm dir doch einfach jetzt nochmal Zeit nach der Predigt und nimm das ins Gebet mit und lass dich da von Gott beschenken und geh los. Und ich bin echt noch gespannt, was wir noch alles erleben werden. Alles Liebe und alles Gute. Wünsche dir noch eine gute Zeit. Tschüss.